Wenn man die Frage stellt, was ist das Thema des Alten Testaments, dann ist die Antwort relativ klar. Das Alte Testament ist weitgehend die Geschichte Israels. Doch wenn wir die Frage stellen, was ist das Thema des Alten Testaments durch die Augen des Neuen Testaments, finden wir eine andere Antwort. Statt Israel macht das Neue Testament Jesus zum Mittelpunkt des Alten Testaments. Jesus und seine Jünger haben den Schwerpunkt des Alten Testaments verschoben, weg von Israel und hin zu Jesus. Was hat Jesus vom Torah gesagt? Sie sind es, die von mir zeugen. Jesus und seine Jünger haben nicht Israel, sondern den Messias von Israel zum Hauptthema des Alten Testaments gemacht. Anders gesagt, das Neue Testament ermutigt uns, im Alten Testament nicht lediglich die Geschichte Israels zu sehen, sondern Jesus zu suchen. So ist zum Beispiel das Lamm im Alten Testament ein Sündopfer. Aber im Neuen Testament ist das Lamm Jesus. Im Alten Testament ist der Eckstein Teil des Fundaments des Salomonischen Tempels. Im Neuen Testament ist der Eckstein Jesus, das Fundament der Gemeinde. Im Alten Testament ist der Hohepriester derjenige, der zwischen Israel und Gott vermittelte. Im Neuen Testament ist der Hohepriester Jesus, der zwischen Gott und der ganzen Menschheit vermittelt. Und im Alten Testament war David der König Israels. Im Neuen Testament gibt es einen neuen David, Jesus, den König der Erde. So, das Neue Testament zeigt uns das Alte Testament aus einer anderen Perspektive. Der Schwerpunkt ist nicht mehr Israel, sondern Jesus. Sie sind's, die von mir zeugen. Heute möchte ich eine Geschichte aus dem Alten Testament mit euch anschauen und sehen, wie wir Jesus in dieser alttestamentlichen Geschichte finden. Lade euch ein, als Schriftlesung das zweite Samuel-Buch mit mir aufzuschlagen. Wenn du deine Bibel dabei hast und diesen Text mit mir aufschlagen möchtest, dann lade ich dich dazu ein. 2. Samuel, Kapitel 16, und ich lese die Verse 5 bis 15 vor. 2. Samuel, Kapitel 16, ich lese die Verse 5 bis 15 vor. Und die Geschichte, die wir hier finden, ist kurz erzählt. Sie beschreibt David auf der Flucht. Der Hintergrund ist der: Sein eigener Sohn Absalom hat einen Putschversuch in Israel angezettelt. Absalom marschierte mit einer großen Armee nach Jerusalem, um den Thron seines Vaters zu übernehmen. Und David, unvorbereitet auf diesen Putschversuch, flieht vor ihm. Nun gehen hier in 2. Samuel 16 David und seine Leibwächter auf der Flucht durch ein Dorf mit dem Namen Bahurim. Und in diesem Dorf ereignet sich die Geschichte, die wir hier lesen. 2. Samuel 16, Abvers 5. Ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Als König David an Bahurim vorüberzog, kam aus dem Dorf ein Mann heraus und verfluchte sie. Es war Shimi, der Sohn Geras aus der Sippe Sauls. Er bewarf David und seine Leute mit Steinen, obwohl alle Krieger den König umgaben. Fort mit dir, du Mörder, du Übeltäter, schrie er fluchend. Der Herr straft dich dafür, dass du Saul und seine Familie ermordet hast. Du hast ihn den Thron gestohlen und jetzt hat der Herr ihn deinem Sohn Absalom gegeben. Nun trifft dich das Unglück und du hast es verdient, du Mörder. Vers 9. Warum darf dieser tote Hund meinen Herrn, den König, verfluchen? Fragte Abishai, der Sohn der Zeruja, den König. Lass mich ihn den Kopf abschlagen. Nein, sagte der König. Was soll ich nur mit euch Söhnen der Zeruja tun? Wenn der Herr ihn befohlen hat, David zu verfluchen, wer könnte ihn da aufhalten? Dann sagte David zu Abishai und zu seinen Männern, mein eigener Sohn will mich töten. Hätte da nicht dieser Mann aus dem Stamm Benjamin sehr viel mehr Grund dazu? Deshalb, lasst ihn in Ruhe. Er soll mich verfluchen, denn der Herr hat es ihm aufgetragen. Vielleicht wird der Herr ja mein Elend sehen und wird mich segnen, statt die Flüche wahr werden zu lassen. David und seine Männer zogen weiter und Shimi lief am Abhang des Berges neben ihnen her. Die ganze Zeit über verfluchte er David und warf Steine und Erde nach ihm. Der König und alle, die ihn begleiteten, erreichten müde von der Reise den Jordan und machten dort Rast. In der Zwischenzeit waren Absalom und die Krieger Israels in Begleitung von Ahitophel in Jerusalem eingetroffen. In dieser Geschichte kommen Menschen vor, die uns weniger gut bekannt waren oder gut bekannt sind. Ahitophel ist einer davon. Wir lasen im letzten Vers Absalom kam nach Jerusalem und Ahitophel war bei ihm. Wer ist dieser Ahitophel gewesen? Ahitophel war ein wohlhabender und hochintelligenter Mann. Seine Intelligenz war derart in Israel bekannt, dass er oft um Rat gebeten wurde. Er war ein vertrauter Ratgeber und Freund des Königs David. Aber Ahitophel hatte Mühe, David zu vergeben. Und das ist der Grund. Ahitophel war der Großvater von Bathseba. David hat die Ehe von Bathseba zerstört. Und der Grund, wieso Ahitophel David nicht verzeihen konnte, war, weil er diese Ehe offensichtlich, seine Enkelin offensichtlich sehr geschätzt hatte. Und wahrscheinlich einen speziellen Platz in seinem Herzen für sie gehabt hat. Und als er über die Zerstörung, die Schändung seiner Enkelin nachdachte und den Mord ihres Mannes, da stieg in diesem Ahitophel den Wunsch, sich zu revanchieren. Und eines Tages bekam er die Chance. Und zwar als David vor seinem eigenen Sohn Absalom fliehen musste. Nun, Absalom war nicht der älteste Sohn Davids, aber er war beim Volk sehr beliebt. Er war bei vielen der Wunschkandidat als Thronfolger. Er war groß, er war gut aussehend und sehr sympathisch. Es heißt, in ganz Israel gab es keinen Mann so schön wie Absalom und so sehr zu rühmen. Von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel war kein Makel an ihm. So wie der Glöckner von Notre Dame sah er nicht aus. Aber die Beliebtheit von Absalom wuchs in einer Zeit, als sein Vater König David eine Art Depression erlebte. Im Patriarchen und Propheten lesen wir, durch die stets gegenwärtige Erinnerung an seine eigene Übertretung des göttlichen Gesetzes schien David moralisch gehemmt zu sein. Vorher mutig, war er jetzt schlaff und unentschlossen. und sein Einfluss beim Volk ließ nach. Während aber sein Einfluss nachließ, nahm die Beliebtheit von Absalom zu. Und so lesen wir, Absalom stahl das Herz der Männer Israels. Absalom wollte König sein und eines Tages kam er zum Schluss, jetzt ist der Zeit reif für einen Putschversuch. So rief er die Männer Israels auf, um ihn zum König zu machen, und mit einer großen bewaffneten Streitmacht marschierte er gegen Jerusalem, um seinen Vater als König zu ersetzen. Wer war sein Ratgeber dabei? Ahitophel, der Ratgeber und Freund seines Vaters. Als David von diesem Aufstand hörte, war es zu spät, Widerstand zu organisieren. Möglicherweise war es ihm auch in seinem depressiven Zustand zu viel. Und so floh er mit seiner Leibwache, etwa 600 Mann, vor seinem eigenen Sohn. Als Absalom nach Jerusalem mit einer großen Armee marschierte, zog David ostwärts von Jerusalem zum Jordanfluss, wo er hoffte, sich in der Halbwüste zu verstecken oder Unterschlupf zu finden. Absalom durfte deswegen in Jerusalem ohne Widerstand einmarschieren und bestieg einen leeren Thron. Nun rief Absalom Ahitophel zu sich und bat ihn um Ratschläge für seinen nächsten Schritt. Sofort gab Ahitophel David zwei Ratschläge. Und Ahitophel sagte Absalom, geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er zurückgelassen hat, das Haus zu hüten. Wenn dann ganz Israel hört, dass du dich bei deinem Vater stinkend gemacht hast, werden die Hände all derer, die mit dir sind, stark werden. Wir reden hier nicht über die Schicksale dieser armen Frauen. Es war ein politisches Manöver, um die Bevölkerung hinter Absalom zu bringen. Dieser Rat zeigte aber auch das Ausmaß der Verbitterung, die Ahitophel gegen David hegte. Denn auf Personen, die die Frauen des Vaters nahmen, lag laut dem Gesetz Mose die Todesstrafe. Der Rat Ahitophels würde die Todesstrafe für Absalom bedeuten, falls der Putschversuch scheitern würde. Ahitophel war das egal. Sein Ziel war, David zu demütigen. Genau wie David meine Enkelin geschändet hat, wird Ahitophel gedacht haben, wird Absalom nun die Frauen Davids schänden. So dachte der Ahitophel. Der zweite Ratschlag von Ahitophel wollte Absalom anfänglich auch annehmen. Absalom sollte die große Anzahl von Männern, die ihm bei diesem Putschversuch geholfen haben, befehlen, David sofort nachzujagen. Hier ist, was Ahitophel sagte. Lass mich doch 12.000 Mann auswählen, mich aufmachen und noch diese Nacht David nachjagen. Aber in Jerusalem hatte David einen Agenten hinterlassen. Der hieß Hushai. Hushai war eine Art James Bond der Antike. Er gab zwar vor, den Putschversuch zu unterstützen, aber heimlich diente er dem König David. Hushai riet Absalom von einer sofortigen Verfolgung ab. Hushai sah auf den ersten Blick, dass David, wenn er sofort verfolgt wird, verloren war. Und darum sprach Hushai gegen den Ratschlag von Ahitophel. Nicht gut ist der Rat, den Ahitophel diesmal gegeben hat. Stattdessen schlug Ahitophel einen anderen Plan vor. Vielmehr rate ich, ganz Israel soll sich zu dir versammeln, von Dan bis Beersheba, so zahlreich wie der Sand am Meer, und du selbst musst mit in den Kampf ziehen. Kommen wir dann zu ihm an einen der Orte, wo er immer sich auch befinden mag, so werden wir uns auf ihn niederlassen, wie der Tau auf den Erdboden fällt. Dann wird von ihm und von all den Männern, die bei ihm sind, auch nicht einer übrig bleiben. Der Ratschlag Huscheis war zu warten, und zwar bis man eine viel größere Armee bilden könnte, gegen die David keine Chance haben würde. Absalom, ursprünglich einverstanden mit dem Rat von Ahitophel, änderte seine Meinung nun und folgte dem Ratschlag von Huschai. Er wartete, und zwar bis er eine große Armee bilden konnte. Nur einer realisierte, was die Folgen von diesem Ratschlag sein würden. Ahitophel. Dieser hochintelligente Mann sah ganz klar, dass dieser Plan nicht aufgehen würde. Er sah, dass die Armee, die Absalom zusammenbringen würde, obwohl groß, aus unerfahrenen Kriegern bestehen würde. Er sah auch, dass David Zeit gewinnen würde, um seine äußerst erfahrenen Soldaten zu organisieren. Und Ahitophel erkannte mit Recht in diesem Moment, dass die Sache Absaloms verloren war. Als Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt worden war, sattelte er den Esel, machte sich auf, ging in sein Haus, in seine Stadt, bestellte sein Haus und er hängte sich. Er starb und wurde im Grab seines Vaters begraben. Ahitophel nahm sein eigenes Leben. Und so endete die Geschichte eines Mannes, der hochbegabt war, aber der zuließ, dass seine Rachegefühle ihn zur Sünde verleiteten. Die Geschichte ging aber weiter. David war nach wie vor auf der Flucht. Und als er ostwärts zum Jordanfluss floh, kam er zu einer Siedlung mit dem Namen Bahurim. Und dort begegnete er Shimi. Shimi war ein Nachkomme von Saul. Er stammte aus dem Stamm Benjamin. Und David stammte aus dem Stamm Juda. Und als David König wurde, nahm er in den Augen Shimis nicht nur die Krone von Saul, sondern auch die Ehre, ein König in der eigenen Familie, in der Familie der Benjaminiter zu haben, weg. Und das konnte er, der aus dem Stamm Benjamin stammte, nicht akzeptieren. Und so fluchte er David. So schrie Shimi, als er fluchte, hinaus, hinaus, du Blutmensch. Und das Wort Blutmensch hier ist in Hebräischen ein Fluchwort. Du Ruchlose. Der Herr hat habt ihr gewusst, dass es Fluchworte in der Bibel gibt? Der Herr hat die ganze Blutschuld am Hause Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Der Herr hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Siehe, jetzt bist du in deinem Unglück. Ein Blutmensch bist du. Nun, diese Beleidigungen hörten nicht nur David und seine Familie, sondern auch seine Soldaten, seine Leibwache. Und so kam einer von seinen Soldaten sofort und schlug vor, Shimi für seine Beleidigungen zu strafen. Da sagte Abishai: Warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, den König, fluchen dürfen? Lass mich doch hinübergehen und ihn den Kopf abhauen. Wie hättest du reagiert? Zu diesem Zeitpunkt war David müde, war unter Druck, voller Sorgen, verraten von seinem eigenen Sohn. Das Letzte, das er brauchte, war noch mehr Beleidigung. Wie einfach wäre es für David zu sagen, okay, Abishai, was Shimi eigentlich macht, ist Hochverrat. Hau ihn den Kopf ab. Ich habe dann ein Problem weniger. David ist sicherlich versucht worden, Rache mit Rache zu vergelten. Doch David reagierte anders. Und David sagte zu Abishai, zu all seinen Knechten, siehe, mein Sohn, der aus meinem eigenen Leib hervorgegangen ist, trachtet mir nach dem Leben. Wie viel mehr jetzt diese Benjaminiter? Lass ihn! Mag er fluchen? Der Herr hat es ihm gewiss gesagt. Diese Worte sind ein starkes Stück. Vielleicht sind diese Beleidigungen vom Herrn als Strafe für meine Sünde. Ob das stimmt oder nicht, ist nicht klar. Aber eines ist klar. David hat Vergeltung nicht mit Vergeltung geantwortet. Im Gegenteil, er erlaubte nicht, dass Shimi für seine unberechtigten Vorwürfe gestraft wurde. Er ließ die Vorwürfe einfach stehen. Es war in dieser Zeit, als er auf der Flucht vor Absalom war, dass David Psalm 3 schrieb. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre, der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herr und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Statt sich zu vergelten, übergab David seine Gefühle Gott. Er übergab seine Sorgen dem Herrn. Er schrieb in dieser Zeit vermutlich auch Psalm 41. Und in diesem Psalm ist ein Satz, der sehr wichtig war. Vereint gegen mich flüstern all meine Hasse und ersinnen Böses gegen mich. Selbst mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Wer wird hier wohl gemeint gewesen sein? Das ist ein Satz, den wir vermuten auf Ahitophel zielt. Mein Freund hat mich verraten. Aber auch gegen Ahitophel hat er sich nicht gerecht. Er übergab in diesem Psalm seine Gefühle Gott. Nicht lange danach brachte Absalom seine große Armee zusammen. Er verfolgte seinen Vater, aber verlor den Kampf, wie Ahitophel vorhersah. Auch Absalom starb bei dieser Schlacht. Und David kehrte deswegen zu seinem Thron in Jerusalem zurück. Aber eine Begebenheit geschah auf seiner Rückkehr, die Geschichte abrundet. Einer der ersten, der ihn zu seinem Sieg gratulierte, war Shimi. Shimi, der Benjaminite, der ihn beschimpft und beleidigt hatte, als er auf der Flucht war. Der Versicht auf Rache, die Vergebungsbereitschaft Davids hatte vermutlich Eindruck auf Shimi gemacht. Und nun zeigt er Reue für sein Verhalten. Shimi, der Sohn des Gera, fiel vor dem König nieder, als der den Jordan überschreiten wollte und sagte zum König, mein Herr wolle mir die Schuld nicht anrechnen. Du wollest nicht länger daran denken, was dein Knecht verkehrt gemacht hat an den Tag, als mein Herr, der König aus Jerusalem, auszog, dass der König es zu Herzen nehme, denn dein Knecht hat gesündigt. Und der König sagte zu Shimi, du sollst nicht sterben. Und der König schwor ihm. David war bereit, auf Rache zu verzichten und zu vergeben. Eindrücklich. Diese Geschichte ist eine wahre Geschichte. Sie ist auch ein Gleichnis. Ahitophel hat im Neuen Testament ein Gegenstück. Wer ist das gewesen? In der letzten Woche vor dem Tod Jesu hat Judas sich wie Ahitophel benommen. Judas war eng mit Jesus verbunden, einer der 12. Doch beide Männer, Ahitophel und Judas, waren Verräter. Und Jesus wies auf die Parallelen zwischen diesen beiden Männern in Johannes 13 und Vers 18. Beim Abendmahl sagte er den Jüngern: Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt wird, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Wo haben wir das gelesen? Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Das ist ein Zitat aus Psalm 41, wo wir vermuten, dass David auf seine Erfahrung mit Ahitophel hinweist. Jesus zieht bewusst Parallelen zwischen der Erfahrung Davids und seiner eigenen Erfahrung an dieser Stelle. Hier sehen wir, wie das Neue Testament den Schwerpunkt verschiebt. Das Alte Testament ist nicht nur die Geschichte Israels, sondern ein Zeugnis auf Jesus selbst. Der König David ist ein Bild für Jesus, ein Typus für Jesus, zumindest in dieser Geschichte. Auch Shimi hat im Neuen Testament ein Gegenstück. Das ist nicht so klar. Wir finden keinen Vers, der bewusst auf das Verhalten von Shimi hinweist. Aber ich möchte eine Frage stellen. Wer hat sich in der letzten Woche seines Lebens Jesus verraten wie und beleidigt und verflucht wie Shimi David damals? Als da Jesus unbedingt Freunde brauchte, hat Petrus ihn beleidigt wie Shimi David. Und wie David Shimi vergab, hat Jesus Petrus vergeben. So Ahitophel und Shimi sind Vorbilder für die Erfahrung, die Jesus später macht. David ist ein Vorbild für Jesus. Ein gebrochenes Vorbild, jawohl. Ein unvollkommenes Vorbild, aber er zeigt uns, wie Jesus ist. Shimi hilft uns, die Großzügigkeit unseres Herrn und Heilands zu verstehen. Ahitophel und Shimi sind Mahnbilder für uns. Auch wir hegen Rachegefühle und Vergeltungswünsche. Wir sind verletzt. Wir wollen es dem Täter heimzahlen. Heimlich malen wir in unseren Fantasien Rachebilder aus und überlegen uns Vergeltungsmöglichkeiten. Wir können nicht beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Ahitophel und Shimi sind Mahnbilder für uns. Aber Jesus, David, ist ein Bild für Jesus, der in seiner Liebe und in seiner Großzügigkeit und in seiner Vergebungsbereitschaft uns annimmt. Als Shimi David zum zweiten Mal begegnete, sagt er: Ich habe gesündigt. Kannst du dieses Gebet aussprechen? Weil wenn du dieses Gebet aussprichst, dann erfährst du den Frieden, die Vergebungsbereitschaft unseres Herrn. Diese Geschichte aus dem Alten Testament hilft uns ein Stück weit zu verstehen, wie viel es Jesus kostete, um diese Vergebung auszusprechen. Und ich ermutige euch, in dieser Zeit, in dieser Endezeit, dich auf seine Wiederkunft vorzubereiten, indem du täglich dein Leben vor ihm reinigst. Ich habe gesündigt. Herr, vergib mir. Ich ermutige dich, die Bilder, die wir im Alten Testament finden, die die Vergebung Jesu illustrieren, zu Herzen zu nehmen. Ich ermutige dich, auch Jesus ähnlicher zu werden, in deiner Bereitschaft zu vergeben. Mein Gebet ist, dass wir heute hier und jetzt entscheiden, seine Vergebung anzunehmen und seine Vergebung zu praktizieren. Gott segne uns bei diesen Bemühungen in seinem Namen. Amen.